你好，
China。
Mein Name ist Sven Meyer.
Und ich bin Andi Ernst. Ni hao Sven.
Ni hao Andi.
Ni hao, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wollte heute eigentlich mal einsteigen in die dritte und letzte Folge unserer kleinen Jiangsu-Trilogie, ein bisschen über die Geschichte der Provinz zu erzählen. Ich sehe, du rollst schon wieder mit den Augen, bist ganz gespannt, was ich hier von mir gebe.
Es war wirklich Andis großer Wunsch, einmal über die Geschichte von Jiangsu zu reden, die aber tatsächlich auch, ja, ich habe vielleicht so ein bisschen mit den Augen gerollt, aber die tatsächlich ja auch sehr spannend ist, ne? Also das ist ja eine Provinz, die wirklich viel Geschichte hat. Wir haben es schon vorher natürlich erwähnt, dass sie auch mal Nanjing, die Hauptstadt mal von ganz China war. Also Geschichte ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, du hattest in der letzten Folge oder in der ersten Folge gemeint, dass es Jiangsu so ein kleiner Mikrokosmos von ganz China ist. Und ich glaube, dass das stimmt hundertprozentig. Und dass wir mal darüber reden, ja, das macht schon Sinn. Und ich bin mir sicher, dass du nicht nur, ne, Jahreszahlen und Dynastien raushauen wirst.
Ach, schade.
Die du natürlich alle weißt, die du alle kennst, ne, die du alle im Schlaf nachts um drei auch rausbeten kannst. Sondern ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Ganze auch sehr informativ sein wird. Und es ist ja heute so ein bisschen die Wer wird Millionär Situation, ne? Ich werde dir Fragen stellen. Und fühlst du dich denn gut vorbereitet oder ne? Wie sieht's denn aus? Das ist so ein kleiner Test hier, den wir hier mit dir machen. Bist du nervös, Andi?
Ich bin nicht nervös. Ich im Gegensatz zu Wer wird Millionär weiß ich jetzt schon, dass ich am Ende dieser Folge kein Millionär sein werde. Aber das ist okay. Ja. Ich bin im Herzen bin ich ein Millionär, weil ich jetzt mit dir über China reden kann. Ne?
Das klingt so schön. Ach, ist das wunderbar. Ja, ja, ich freue mich auch.
Ja. Kuschelkurs vorbei. Hau rein. Frag, Sven, was willst du wissen über Jiangsu?
Du, wir fangen mal mit ein paar leichten Fragen an. Gerade vielleicht auch wichtig für unsere Hörer, um ein Gesamtbild von Jiangsu zu bekommen. Wenn man jetzt denkt, oh, das ist tatsächlich eine Destination, wo ich gerne mal hingehen würde auf meiner nächsten China-Reise. Vielleicht ist ja sowas geplant. Oder Geschäftsmänner, die gerade in Shanghai sind. Deswegen fangen wir mit sehr, sehr leichten Fragen an. Zum Beispiel, was sind denn die wichtigsten Städte in Jiangsu? Wir haben immer wieder von zwei Städten gehört, Nanjing, Suzhou. Darüber kannst du gerne natürlich nochmal was sagen. Aber okay. Es gibt ja bestimmt auch weitere Städte.
Nein, das war's.
Oh, warte, ich erinnere mich, Folge 1, der Bratreis, der ist doch auch nochmal in einer ganz besonderen Stadt.
Das ist in Yangzhou.
Ganz genau.
Klar. Nein, natürlich gibt es sehr viele Städte in dieser Provinz. Die Provinz ist, wie gesagt, eine der kleinsten Provinzen Chinas, hat aber dennoch zweitgrößte Wirtschaftskraft unter allen chinesischen Provinzen. Ist also dieses wirtschaftliche Powerhouse und ist es eigentlich auch immer gewesen. Also wie gesagt, schon seit den alten Ming-Kaiser-Zeiten ist das immer so gewesen, dass das eigentlich schon seit der Song-Dynastie, die dort auch angesiedelt war, war das immer so, dass das sozusagen dieser in Anführungsstrichen Reiskorb der Nation war. Und ja, Yangzhou halt, habe ich erwähnt, das war wirklich auch schon zu Zeiten Kublai Khans, als die Mongolen China regiert haben, wirklich so eine der wichtigsten Städte, nicht nur der chinesischen Wirtschaft, sondern wenn man sich die Wirtschaftskraft anguckt, im 12., 13. Jahrhundert, die reichste Stadt der Welt wahrscheinlich, ja. Da wurde einfach viel umgesetzt. Da gab es den schon erwähnten Kaiserkanal, der 1600, 1700 Kilometer lang ist, der halt vom Süden in den Norden führte. Yangzhou, super interessante Stadt, kann ich nur empfehlen. Ne? Ich glaube, du hast da auch mal eine Reise hingeplant.
Ja, das werden wir in den nächsten Wochen, Tagen hoffentlich ein wenig konkretisieren und dann geht es tatsächlich nach Yangzhou.
Genau. Ja, eine sehr gute Idee. Also schon eine sehr spannende Stadt. Und dort bist du, ne, der sich zwar auch für Geschichte interessiert, aber vielleicht nicht auf dem Level wie ich, wirst dann zumindest in den Genuss des Bratreises kommen. Ne? Ja, sehr schön. Ja, Yangzhou, eine wichtige Stadt. Du hast Suzhou erwähnt, das Venedig des Ostens. Wobei, wie François Hauser in Folge 1 schon gesagt hat, eigentlich das gar nicht zutrifft. Ne? Suzhou ist komplett sein eigenes Ding. Warum soll das Venedig des Ostens sein? Marco Polo war dort. Man sagt, dass er diesen Vergleich gemacht hat. Aber ne, wer weiß. Es ist auf jeden Fall eine Stadt, die auf eigenen Beinen stehen kann. Und natürlich Nanjing in der zweiten Folge unserer kleinen Trilogie erwähnt. Die Hauptstadt, lange Hauptstadt gewesen. Schon seit Ming-Zeiten, seit dem späten 14. Jahrhundert. Die berühmte Mauer, die aus dieser Zeit stammt. Parallel übrigens zur großen Mauer. Ne? Die große Mauer, wie wir sie kennen, im Norden Chinas, wurde ungefähr zur gleichen Zeit wirklich dann von der Ming-Dynastie komplett ausgebaut. Also das, was wir heute kennen, diese ikonischen Bilder der großen Mauer, die stammen halt auch aus dieser Zeit. Das war die Zeit des Mauerbaus in China. Auch als eine Reaktion auf die Mongolen, die China davor lange regiert hatten und die man jetzt sozusagen, diese ganzen nomadischen Barbaren in Anführungsstrichen, die wollte man sozusagen draußen lassen und nicht mehr reinlassen. Ne? Das war so der Hintergrund. Also das ist Nanjing, das ist diese Geschichte.
Eine kleine Anekdote noch zur Mauer, zur alten Stadtmauer. Was ich gehört habe, was mir erzählt worden ist, hat der Architekt der Stadtmauer die wohl so exakt geplant, dass am Ende nicht ein einziger Stein übrig geblieben ist. Also er hat genau die Anzahl der Steine vorhergesagt, die er gebraucht hat, um diese Mauer zu bauen. Und wer sie mal gesehen hat, ja, das muss dann ein kleiner Einstein gewesen sein, ne? Ein kleines Mathe-Genie. Weil die ist schon sehr lang, sehr breit und auch jeder Stein hat einen gewissen Stempel, so einen Qualitätsstempel, der da drauf ist, dass dieser Stein auch für diese Mauer gedacht worden ist, weil die Qualität halt besonders gut ist.
Ja, also diese Legende gibt es. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Geschichte mit jeder Dynastie, die in China reinkam und x 100 Jahre regiert hatte, auch ihre eigene Geschichte geschrieben hat.
Zerstör mir diesen Glauben nicht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ich hier gerne mal erzähle.
Na gut, lassen wir es. Ja, das stimmt. Ich habe es geprüft. Absolut wahr. Kein Stein.
Ich habe aber schon mal dieses Siegel gesehen an den Steinen. Also das zumindest stimmt, kann aber natürlich auch
nachvollziehbar sein. Aber ne, diese drei Städte, Yangzhou, Nanjing und Suzhou, das sind nicht die einzigen Städte. Eine Stadt, die ich sehr mag, ist die Stadt Wuxi, wird geschrieben W-U-X-I, Wuxi, ausgesprochen Wuxi. Nicht weit entfernt von Suzhou, haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt. Das ist eine meiner Lieblingsstädte, die liegt an diesem wunderbaren Taihu. See, also Taihu, Taihu heißt See auf Chinesisch. Der Taihu ist einfach einer der größten Seen Chinas und ist einfach wunderschön, hat kleine Inseln, da kann man Bootsfahrten drauf machen, hat viele Poeten inspiriert im Laufe der langen chinesischen Geschichte. Der Taihu ist auch ganz besonders dafür bekannt, dass diese schmackhaften Süßwasserkrabben, diese Wollhandkrabben, die bei uns eigentlich eine Plage sind, unter anderem auch in der Elbe, die werden dort gefunden, beziehungsweise die werden dort angebaut. Da gibt's Farmen für und die sind in China sehr beliebt. Das ist eine lokale Spezialität, die mittlerweile in ganz China erhältlich ist zu bestimmten Jahreszeiten. Und ja, Wuxi kann man ganz fantastisch essen. Da gibt's eine schöne Altstadt und auch das ist wieder sehr malerisch. Ich habe dort viel Zeit verbracht. Wir hatten damals ein Hotel dort und das war sehr schön. Also eine meiner schönsten Erinnerungen ist immer in Wuxi zu sein, ne? Auch eine sehr schöne Stadt.
Ich bin sehr, sehr erstaunt, dass wir zum Taihu-See, andere Spezialitäten jetzt nicht, du hast ja eine Spezialität genannt, ich habe ein anderes Highlight vom Taihu-See, ich habe gehört und mich wundert, dass ich das mit dem Wollhandkrabben nicht kannte, also naja. Aber wenn ich da bin, ich werde mal dafür sorgen, dass beim Mittagessen meine Schüssel davon auf dem Tisch steht.
Welche Spezialität kennst du da noch aus?
Nee, das ist keine Spezialität, aber was ihn so einzigartig macht, diesen See. Und zwar jeder chinesische Garten, der was auf sich hält, braucht einen Stein aus dem Taihu-See. Mhm. Weil diese Steine aus dem See halt besonders geformt sind, zum Teil auch Löcher haben. Und dass die Steine aus dem Taihu-See dann wirklich versteigert werden und viel, viel Geld kosten, weil sie halt so einzigartig sind. Und wie gesagt, jeder chinesische Garten, der was auf sich hält, braucht mindestens irgendwie einen prominent gesetzten Stein aus dem Taihu-See.
Ja, hier nochmal kurz die Referenz zu unserer ersten Folge mit François Hauser. Da haben wir ja schon mal über die Gärten, die berühmten, in Suzhou geredet. Was halt klasse und spannend ist an Jiangsu, spezifisch der Gartenkunst, die dort herkommt und die in Suzhou halt Perfektion gefunden hat, dass diese Gartenkunst sich eigentlich in ganz Ostasien verbreitet hat. Also auch in Japan viele Inspirationen, die ja von China, aus dem alten China nach Japan gewandert sind, dann dort geändert worden, perfektioniert, umgeändert, aber viele Inspirationen davon kommen halt auch unter anderem aus Jiangsu und diese Gartenkunst hat natürlich nicht nur mit Pflanzen zu tun, sondern auch mit der Anordnung von Steinen und halt das Zusammenspiel von dem, was der Mensch mit Steinen und mit Pflanzen, mit Bäumen, mit Blumen sozusagen dort arrangiert. Also wenn man sich für Gärten und Gartenkunst interessiert, bislang immer nur seinen Blick auf Japan hatte, man muss eigentlich mal sein Auge dann auch auf die Provinz Jiangsu werfen und die ganzen vielen Gärten, die es dort gibt, diese Gartenkunst. Sehr, 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 sehr schön.
Ne? Dabei möchte ich hier gerade irgendwie so ein bisschen, du sagst ja, wer sich für Gärten interessiert. Ich bin Stadtmensch, ich stehe dazu. Mein Interesse für Gärten ist jetzt wirklich, auf einem eher niedrigeren Level anzusiedeln. Aber ich finde die Gärten, die ich dort gesehen habe in Suzhou, fantastisch, wunderschön. Also selbst für mich als nicht Gartenfan und Gartenlaie. Es macht einfach Spaß, da durchzugehen und sich diese Perfektion von verschiedenen Anordnungen einfach zu erklären zu lassen, weil ich gehe da durch und sehe einen Garten und einen Busch und einen Stein. Aber wenn du da mit jemandem durchgehst, der sich da wirklich mit auskennt, der dir das Ganze erklärt, das ist ja wirklich fantastisch, welche Überlegungen auch dahinter stecken. Und die machen, haben auch mein Interesse geweckt als Nicht-Garten-Fan.
Ja. Absolut. In so einem Garten, und das ist auch wirklich gut, sich das erklären zu lassen, in so einem Garten ist nichts dem Zufall überlassen. Mhm. Diese alten klassischen Gärten, die wurden also nicht für die Öffentlichkeit angelegt, muss man auch dazu sagen, sondern die waren im Endeffekt die Statussymbole der Reichen, der hochrangigen Beamten, ne, der Aristokraten, die sich in ihren Häusern, in diesen, die in Rechtecken angelegt war, in den Innenhöfen angelegt haben. Die sind auch oft gar nicht so groß. Ne? Man denkt, das sind riesige Gärten. Aber die Kunst war sozusagen auch im Rahmen des Feng Shui, ne, dieser kosmischen Eingebungen und Anordnungen, die halt gut für den Menschen ist oder für den Menschen sein soll, dort sozusagen auf relativ kleinem Raum ein Naturarrangement sozusagen zu präsentieren. Und das waren tatsächlich die Statussymbole ihrer Zeit. Also wenn man heute sagen würde, mein Statussymbol ist mein Auto, ein dicker Benz oder sonst was, ne, dann war das damals der Garten, mit dem man angeben konnte und der sozusagen auch Status hergegeben hatte.
Dabei, du hast ja auch schon gesagt, der war nicht öffentlich und eigentlich hat man ja auch versucht, also wenn man heute irgendwie einen teuren Mercedes fährt oder Mercedes ist schon eher Standard, wenn man heute ein teures E-Auto aus China fährt, ne, dann sieht das ja jeder. Bei den Gärten, der Eingang ist ja meistens so, dass man erstmal nach der Tür, die man öffnet, erstmal gegen eine Wand rennt, ne, weil man ja eigentlich den Garten ja bisschen auch verstecken wollte.
Naja, das ist halt das Feng Shui, ne? Das ist in der chinesischen Denkweise, in der ostasiatischen Denkweise, ne? Wie man die Elemente anordnet, wie man sozusagen die Dinge, das weltliche Leben und die materiellen Dinge anordnet, weil sie in der Denke eine bestimmte kosmologische Ordnung auch widerspiegeln sollen. Und so sind diese Gärten auch angelegt. Deswegen oft, auch wenn man in eine chinesische Wohnung reingeht, hat man erstmal eine Wand oder eine Absperrung, weil dort sollen Dinge nicht reinkommen. Also dort sollen böse Geister nicht reinkommen können, dort sollen ungünstige kosmologische Strömungen sozusagen nicht in deinen Lebensraum eindringen, doch bestimmte Dinge, die man nicht sieht. Also man würde nie die Toilette direkt an den Eingang bauen, sodass man als erstes, wenn man in eine Wohnung reinkommt, auf die Toilettentür irgendwie guckt. Das ist sozusagen das schlechteste Feng Shui, was man haben kann. Und das wird man auch in chinesischen Wohnungen ganz, ganz selten sehen. In diesen alten Häusern, ne, wo man dann auf den Hof kommt, hat man halt diese Wand, die sozusagen vieles abwehren soll und dafür sorgen soll, dass böse Geister und alles, was damit zusammenhängt, halt nicht in deinen Wohnraum eindringen. Und der Garten dahinter ist halt auch entsprechend arrangiert. Du hast nach Städten gefragt?
Ja.
Und wie gesagt, Wuxi, einer meiner Lieblingsstädte. Auch dort gibt es Gärten, aber die berühmtesten gibt es halt in Suzhou. Es gibt aber noch viele andere Städte. Es gibt im Norden,
ich will das Thema mit dem Garten, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich will das Thema mit den Gärten vielleicht so ein bisschen auch zum Abschluss bringen. Was sind denn Gärten, die ich gesehen haben muss?
Also, einer der schönsten Gärten und einer der berühmtesten ist der Garten des Meisters der Netze. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine lange Geschichte, für die wir jetzt, glaube ich, keine Zeit haben. Aber das ist so einer der bekanntesten. Der ist auch tatsächlich mittendrin in Suzhou. Also wenn man durch die Altstadt geht, und das Schöne an Suzhou ist tatsächlich, wie schon in der vorherigen Folge erwähnt, dass es in der Stadt Suzhou gibt es mittlerweile auch Hochhäuser, auch sehr hohe. Die sind aber eher in Randbezirken angesiedelt. In der Innenstadt, in diesem Kern, ist es typisch, dass die Häuser halt nicht hoch sind. Die dürfen nicht mehr als 2 oder 3 Stockwerke haben. Und die sind alle weiß getüncht. Und dadurch hast du halt in diesem ganzen Stadtgebiet, das ist eine große Stadt, einfach ein Meer von weiß getünchten Häusern. Dazwischen ziehen sich die Kanäle. Man kann dort sehr gut laufen, auch im Stadtkern, der auch nicht klein ist. Und mittendrin hast du immer wieder diese ganz, ganz alten Häuser, die teilweise 400, 500, 600 Jahre alt sind, wo du dann diese Gärten vorfindest. Und dieser Garten des Meisters der Netze ist halt mittendrin in der Stadt sehr gut zu erreichen und sehr, sehr schön. In der Nähe gibt es auch Seidenmanufakturen. Man ist dort also auch sehr gut zu Fuß unterwegs, wenn man ein zentrales Hotel hat. Also das ist sehr schön an Suzhou. Also das ist für mich so der Garten, den ich am häufigsten besucht habe und den ich auch wirklich, wirklich sehr schön finde.
Okay. Sehr gut. Du wolltest weitermachen mit den Städten, Entschuldigung.
Ich wollte nur noch erwähnen, wir haben schon viel über Jiangsu geredet. Das liegt im Südosten Chinas. Das ist sozusagen die Provinz, die Shanghai ummantelt. Shanghai selbst war auch Teil von Jiangsu ganz lange, bis in die 20er Jahre hinein. Dann ist das sozusagen ein eigenes Ding geworden, eine eigens verwaltete Stadt. Und das ist eine Stadt, die immer sehr zentral war. Also die Transportwege, wir haben über den Kaiserkanal schon kurz geredet. Es gibt aber im Norden die Stadt Xuzhou. Die liegt in diesem Bereich von Jiangsu, den man auch Subei nennt, also den Norden von Suzhou. Der ist kulturell schon wieder ziemlich anders. Das ist schon wieder gar nicht so südchinesisch. Ist aber ganz, ganz lange, auch bis heute noch, ein ganz wichtiger Umschlagplatz gewesen für Waren. Einer der großen Güterbahnhöfe, und wir reden hier, wenn wir von groß reden, nicht von einem Bahnhof der Größe von Frankfurt, sondern das hat eher Flughafengröße, wenn man an Frankfurt denkt. Ja. Ne? Also ein riesiges Netzwerk, ein Drehkreuz für Passagierverkehr, aber auch für Güterverkehr auf der Schiene. Muss man halt dazu sagen, Jiangsu ist dieses wirtschaftliche Powerhouse und da hast du halt auch ganz viele Drehkreuze, ganz viele Straßen, moderne Highways, wenn man Jiangsu auf der Autobahn fährt, das sind fantastische Autobahnen, also da gibt es keine Schlaglöcher. Das ist wirklich mal eine ganz andere Nummer als unsere Autobahnen, die ja doch teilweise schon sehr alt sind und immer wieder geflickt werden müssen. Dort ist alles sehr neu. Also die Infrastruktur in dieser Provinz, die Verbindung zwischen den Städten, auch wenn das immer noch relativ große Distanzen sind, ist sehr, sehr gut. Und es gibt halt im Norden halt noch diese Stadt Xuzhou, die auch sehr historisch ist. Da gibt es viele Seen, ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und es gibt auch Berge, es gibt Seen, es gibt viel Küste. Also es lohnt sich auch über diese Teile zu reden, weil wie gesagt, die Städte alleine, die geben schon sehr viel her. Aber was Jiangsu halt ausmacht, sind diese relativ großen Kontraste auf einem relativ, für chinesische Verhältnisse, relativ kleinen Raum. Ne?
Ich wollte da gerade drauf eingehen. Du hast es schon angedeutet und wir haben auch schon über den einen oder anderen, wir haben über den Kaiserkanal kurz gesprochen. Da will ich gleich auch noch mal ein bisschen länger drauf eingehen. Wir haben über die Seen gesprochen. Aber Wasser ist wirklich allgegenwärtig in Jiangsu und auch sehr wichtiges Element. Also Jiangsu nennt sich ja selber auch die Wasserprovinz, oder?
Ja, der Name für Jiangsu ist eigentlich das Land von Reis und Fisch. Also diese Region, bevor sie auch überhaupt eine politische Region wurde, die halt sozusagen administriert wurde.
Andi, kurz, Fische leben im Wasser, ne? Nur, dass du weißt.
Dankeschön. Was ich sagen wollte, war, dass diese Region, die heißt Jiangnan. Das bedeutet im Endeffekt südlich des Flusses. Und mit Fluss ist natürlich der Yangtze gemeint, der sozusagen in Jiangsu ins Meer fließt. Und der zieht sich einmal so durch diese Provinz. Und diese Region heißt Jiangnan. Die ist einfach südlich des Flusses. Und die ist natürlich beherrscht von Wasser. Man hat das Yangtze-Delta dort. Es gibt auch noch andere Flüsse. Der Huangpu, der durch Shanghai fließt. Unglaublich viele Kanäle. Wenn man durch diese Provinz fährt, man ist eigentlich immer in der Nähe des Wassers. Man sieht Kanäle, man sieht Reisfelder, die wasserüberflutet sind zu bestimmten Jahreszeiten. Es gibt Seen, es gibt andere kleine Flüsse. Und das ist, was ich meinte, als wir mit François über diese Provinz geredet haben. Diese Provinz riecht und sie riecht, man hat irgendwie immer irgendwie den Geruch von Wasser in der Nase. Ne, manchmal modrig, manchmal frisch. Der Geruch eines Sees, der Geruch eines Kanals, das ist auch nicht schlimm oder zwingend schlecht. Aber es ist einfach eine Provinz, wo das Wasser allgegenwärtig ist und man das mit allen Sinnen irgendwie wahrnimmt.
Ja, du hast jetzt den Yangtze schon erwähnt und auch das Yangtze-Delta, das ne, er dort ins Meer fließt. Das ist ja schon, ne, der Yangtze hat ja eine riesige Bedeutung für die chinesische Kultur. Und das macht auch was mit der Provinz aus, oder?
Na, der Yangtze ist auf der einen Seite natürlich dieses gigantische Stück Natur, was sich sozusagen dann in dieser Provinz ins Meer ergießte. Er hat viel geprägt, er hat auch historisch viel geprägt. Wenn wir uns angucken, ein Beispiel, darüber haben wir noch gar nicht geredet, das ist auch ein sehr interessanter Teil der Geschichte von Jiangsu, ist, dass die Taiping-Rebellion, einer der blutigsten und längsten Bürgerkriege der Weltgeschichte, von der man hier bei uns im Westen eigentlich gar nichts weiß, ne? Natürlich, Historiker, Sinologen wissen darum, China ist das allgegenwärtig. Das ist ein Konflikt, den man eigentlich kennen und verstehen muss, wenn man überhaupt verstehen will, wo China heute steht. Da spielen ganz viele Faktoren in diese Rebellion.
Kann man das in ein, zwei Sätze zusammenfassen, kurz? Oder
ja, es gab eine Rebellion, die ist im Süden Chinas gestartet. Das waren chinesische Christen.
Wann?
Das war Mitte des 19. Jahrhunderts, in den späten 1850er, frühen 1860er Jahren. Das waren konvertierte Christen, Chinesen, besonders ein Rebell, der dort eine Rebellion gestartet hat, die sich hauptsächlich aus chinesischen Bauern, Leibeigenen zusammensetzte, die dann mit wachsender Mannschaft, die dann zum Schluss Zehntausende, Hunderttausende waren, in den Norden gezogen sind, die sich dann auf Booten, die sie erobert hatten, einer riesigen Flotte auf den Yangtze begeben haben und dann vom Yangtze aus in Richtung Norden, Richtung Osten sozusagen gezogen sind und dann Nanjing eingenommen haben. Und dann fast 10 Jahre in Nanjing ihre Hauptstadt hatten. Das war sozusagen ein zweites China. Die haben den ganzen Süden regiert. Und dieser Konflikt, der so blutig war, der 30, 35, manche sagen sogar 40 Millionen oder mehr Menschen das Leben gekostet hat über diese lange Zeit, China maßgeblich geprägt hat und auch dann unter anderem mit zum Zusammenbruch des Kaiserreichs 40 Jahre später geführt hat. Also das war ein sehr monumentaler Konflikt und viel davon hat sich halt auch auf dem Yangtze ausgetragen. Einfach dadurch, dass man Nanjing über den Yangtze aus erobert hat und die ganzen Städte, die am Yangtze lagen. Also auch historisch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber auch wenn wir uns ins alte China zurückgucken, gibt es einen sehr, sehr guten Film von John Woo, ein bekannter chinesischer Regisseur, der auch Hollywood-Filme gedreht hat. Der heißt Red Cliff, also die roten Klippen. Das handelt von einer Schlacht, die im 3. Jahrhundert nach Christus stattgefunden hat in China, auch auf dem Yangtze. Faszinierender Film, kann ich jedem nur empfehlen. Red Cliff, Chibi heißt er auf Chinesisch. Also es hat sich wahnsinnig viel Geschichte, die das Land auch geprägt und geformt hat, politisch, historisch, auf dem Yangtze abgespielt. Also der Yangtze hat halt auch nicht nur diese Naturbedeutung, sondern auch eine historische Bedeutung, die unglaublich wichtig ist. Ne? Und natürlich ist der Yangtze diese kulturelle Grenze zwischen Norden und Süden. Man sagt ganz grob, alles, was nördlich des Yangtze ist, ist Nordchina. Alles, was südlich des Yangtze ist, ist Südchina.
Wie ist denn das heute? Wir kennen das ja, also schwierig der Vergleich, aber bei uns vielleicht zu vergleichen mit dem Rhein von der Wichtigkeit her. Wenn jetzt der Rhein durch eine Stadt fließt, haben wir da Promenaden und wir können da spazieren gehen, vielleicht Parks oder Radwege. Wie ist das in Yangzhou? Wie ist das beim Yangtze? Lohnt es sich da mal entlang zu spazieren oder?
Also der Yangtze ist ja lang, ne? Das ist ein langer Fluss. Ne? Wir reden hier von Tausenden von Kilometern. Der entspringt im Himalaya und zieht sich dann einmal quer durch China. Ist also nicht so, dass du durchgehend an diesem Fluss befestigte Rad-, Wander-, Fahrradwege hast. Also ne, bei weitem ist das nicht so. Es gibt aber immer wieder Möglichkeiten, an verschiedenen Orten den Yangtze zu sehen, zu beobachten. Wir haben schon erwähnt, in einer der beiden ersten Folgen, diese berühmte Brücke über den Yangtze, diese Eisenbrücke, ist eine der ältesten Brücken Chinas, die heute noch bestehen. Die ist aus dem frühen 20. Jahrhundert und das Schöne an dieser Brücke ist, da kann man schön rüberlaufen. Das ist eine Eisenbahnbrücke. Ich weiß nicht, ob die Eisenbahn noch drüber fährt, aber die hat halt diese Möglichkeit, von diesem Fluss aus einmal den Yangtze zu überqueren und zu sehen. Es gibt viele Orte, wo man das machen kann in China. Der Yangtze fließt unter anderem auch durch Wuhan. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wuhan ist nicht in Jiangsu, das ist in der Provinz Hubei. Sehr berühmt geworden in den letzten Jahren, diese Stadt. Aber auch dort, da gibt es viele Möglichkeiten in Parks und Wegen entlang des Yangtze, sich diesen mächtigen Fluss anzugucken. Aber das gibt es vor allem auch in Nanjing. Also auch dafür lohnt sich ein Besuch von Nanjing, weil du dort diese Riesenstadt hast, die so geschichtsträchtig ist, aber auch diesen Riesenfluss, der einmal mitten durch die Stadt fließt.
Also es gibt ja viele Wassersehenswürdigkeiten oder Sehenswürdigkeiten, die mit Wasser zu tun haben. Du hast ja auch am Anfang sehr viel über den Taihu-See geredet. Ich will nochmal zurückkommen auf den Kaiserkanal. Eigentlich ja heutzutage unvorstellbar, dass der Kaiser, der in Peking saß, gesagt hat, ich baue einfach, weil mir die Region da unten so wichtig ist und auch so gut gefällt, lass mir mal einen Kanal dahin bauen. Einfach unglaublich aus heutiger Sicht, oder?
Also es war nicht ein Kaiser, der gesagt hat, wir machen das jetzt, sondern dieser Kanal ist natürlich gewachsen über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Es ist auch ähnlich wie bei der Seidenstraße, ist das so wie die Seidenstraße nicht eine Straße ist, die von Ost nach West führt und zurück, sondern ein Netzwerk. Und so ist der Kanal auch ein Netzwerk. Es gibt Hauptteile des Kanals, also es gibt schon einen Hauptkanal, aber der hat sich auch geändert. Man hat dann natürlich Abzweigungen geschaffen, da wo Städte waren, da wo es Siedlungen gab. Ne? Es ging ja darum, die landwirtschaftlichen Produkte sozusagen aufs Schiff zu bringen und dann nach Norden zu transportieren, weil der Norden landwirtschaftlich nicht ganz so viel hergegeben hat wie der Süden. Ne? Und das war der Grund. Und dieser Kanal wurde halt gerade dann, wenn es China wirtschaftlich gut ging, ausgebaut. Und vor allem auch, weil Peking halt so wichtig geworden ist im Laufe der Geschichte. Peking war ganz lange eigentlich relativ unwichtig. Das waren die Mongolen, die ab dem 11. Jahrhundert bzw. ab dem 12. Jahrhundert China regiert haben, in einer relativ kurzen Regierungsdauer, die sozusagen Peking auf die Landkarte gebracht haben. Und das hieß damals auch nicht Peking, das hatte verschiedene Namen, ist dann zu Beiping geworden, dann wurde es Peking, Beijing. Aber dadurch wurde halt dieser Kaiserkanal nötig. Also es ist nicht so, dass dieser Kanal immer nach Peking ging. Er ging halt nach Norden und dann ganz besonders nach Peking. Das wurde sehr, sehr wichtig, die Hauptstadt dann dort zu versorgen.
Welche Bedeutung hat er heute noch? Was kann man da machen?
Ja, man kann in verschiedenen Orten, der geht ja in Hangzhou los, in der Nachbarprovinz Zhejiang. Man kann in verschiedenen Orten entlang des Kaiserkanals, da wo er auch noch genutzt wird, wo er noch ziemlich breit ist. Und das sieht eigentlich mehr oder weniger aus wie ein Fluss. Also es ist nicht so, dass der durchgehend durchgemauert ist. Man muss sich einfach immer wieder vergegenwärtigen, dass der von Menschen ausgegraben wurde. Das ist halt das Irre. Aber es sieht meist eher aus wie ein Fluss. Es gibt natürlich auch ein sehr ausgeklügeltes Schleusensystem. Das gab es damals auch schon. Das war ja das Besondere. Nicht nur, dass es diesen Kanal gab, sondern dass man vor hunderten von Jahren, eigentlich vor über 1000 Jahren schon sich ausgedacht hat, ja, man braucht Schleusen, um sozusagen den Verkehr auch entsprechend den Jahreszeiten und den Wasserständen regulieren zu können. Und ja, auch diese Schleusen kann man teilweise noch sehen. Der Kaiserkanal fließt unter anderem auch durch besagte Stadt Yangzhou. Die war ja zentral für den Bau des Kaiserkanals. Und da kann man Ausflüge auf Booten machen, man kann da entlanglaufen, man kann ihn sehen an verschiedenen Orten und das lohnt sich tatsächlich. Auch da immer guten Reiseleiter dabei zu haben oder jemand, der ortskundig ist und halt auch die Geschichten erzählen kann, die damit lokal zusammenhängen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ja.
Am besten, man hat einen Andi dabei, der einem alles erklären kann.
Ich bin kein Kaiserkanal-Experte. Ich bin ja auch nur Laie. Ich bin aber sehr interessiert daran. Also ich könnte dir jetzt nicht 2 Stunden eine Geschichte über den Kaiserkanal erzählen, aber ich kann so das Grobe einmal skizzieren und ja, auch für mich ein Reiseleiter, jemand, der ortskundig ist, fände ich faszinierend.
Ja. Lass uns mal darüber reden. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass Yangzhou ja auch oder beziehungsweise auch heute noch, dass so ein wirtschaftliches Powerhouse von ganz China ist. Yangzhou hatte ja auch in der Vergangenheit war ein wichtiger, ich sag jetzt mal ja, Herstellungsort für auch Seide, Porzellan und sowas. Willst du darüber ein bisschen was reden?
Ja, Seide vor allem. Ne? Seide ist ein Produkt, was dort ich will nicht sagen erfunden wurde, aber diese Kunst, ne, Seide herzustellen und dann aus diesem Seidengarn sozusagen, aus diesen Fäden, die ja aus die ja von der Seidenraupe gesponnen werden, die aus den Maulbeerbüschen sozusagen, diese Raupen, die sich da festsetzen an den Maulbeerbüschen und dann diesen Kokon um sich herum spinnen, diese Kunst, die wurde dort perfektioniert. Und von dort aus hat sozusagen mit dieser Kunst und den Manufakturen hat sich Seide rund um die Welt verbreitet. Ne? Die Seidenstraße, ne? das ging dort los. Ne? Die hatte ihren Ursprung zwar nicht in dieser Provinz per se, ne? Also Xi'an, Chang'an damals, die westliche Hauptstadt, wo wir heute die Terrakotta-Armee besichtigen können. Das war sozusagen der Start der Seidenstraße, großer Umschlagsplatz. Dort haben sich seit der Tang-Dynastie im 6. Jahrhundert sozusagen Händler aus aller Welt versammelt. Das war ein großer Umschlagsplatz für Seide, aber die Seide selbst, diese Kunst, die Manufaktur, die begann eigentlich in Yangzhou. Und wie gesagt, man kann dort halt noch Manufakturen besuchen, kann dort Seide kaufen. Und ja, Seide war so kostbar, so wertvoll, die hat ja ihren Weg bis nach Rom geschafft in diesen alten Zeiten. Die Seidenkunst sozusagen zu nehmen und zu verkaufen und auch Seidenraupen sozusagen auszuführen, aus dieser Provinz Jiangsu und auch ins Ausland zu bringen, in Anführungsstrichen. Seide war so kostbar, dass dieser Export von Seidenraupen und dem Wissen, dem Know-how, was dahinter stand, darauf gab es die Todesstrafe im alten China. So wichtig war das. Man hatte ein Monopol darauf. Und die Seidenstraße, das war ja nicht nur so, dass da jeder irgendwie frei handeln konnte, sondern da gab es auch Kontrollen. Das wurde auch kontrolliert. Und bei wem, wenn man sozusagen Seidenraupen irgendwie rausschmuggeln wollte, wurde man festgenommen und es war unter Strafe gestellt und zwar drakonischen Strafen. So wichtig war das. Und das, wie gesagt, diese ganze Geschichte, die kann man in Yangzhou sehen, erleben. Da gibt es
Museen. Wo am besten? Also gibt es da irgendwie einen Geheimtipp von dir oder einen Insider?
Also Jiangsu ist natürlich der Ursprungsort dieser Seidenkunst. Berühmt ist ganz besonders Suzhou. Da gibt es auch noch heute diese Orte, die man besuchen kann. Das sind dann natürlich auch Verkaufsorte. Ich würde sagen, eigentlich generell da an Jiangsu, wo Touristen sind, wird man auch irgendwo diese Seidenmanufakturen finden. Das ist natürlich sehr kommerziell auch heutzutage. Das sind Läden, da kriegt man dann eine Tour durch die Manufaktur, aber am Ende ist dann irgendwie ein großer Shop, wo man dann Seide kaufen kann. Das ist ein bisschen klischeehaft. Aber wenn man sozusagen diese Tour vorher mitnimmt, das ist schon interessant. Das kann ich nur empfehlen. Also ich habe das an verschiedenen Orten gemacht. Aber wie gesagt, klassisch ist das eigentlich Suzhou. Das in Anführungsstrichen Venedig des Ostens.
Andi, du weißt, kein Gast entlässt einen Podcast hier, ohne über Kulinarik mit mir zu sprechen. Du hast den Bratreis natürlich schon erwähnt. Du hast die Krabben aus dem Taihu-See erwähnt. Wir haben mit Jürgen, mehr oder weniger über die Nanjing Ente gesprochen. Was gibt's noch? Was kann man in dieser Provinz auch kulinarisch entdecken?
Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass Jiangsu für westliche Geschmäcker eine sehr zuträgliche Provinz ist, weil in Jiangsu wird relativ mild gegessen. Das Essen ist nicht so scharf, nicht so stark gewürzt wie in anderen Teilen Chinas. Also die Jiangsu-Küche hat einen eher milden Charakter, der auch ein bisschen so die Topografie und die Geografie dieser Provinz auch ausdrückt. Das ist ein relativ mildes Klima. Die Winter dort werden nicht wahnsinnig kalt. Die Sommer sind sehr heiß, aber die Winter sind relativ mild im Vergleich zu vielen anderen zentralen oder nördlichen Provinzen. Das Essen dort ist auch eher mild. Das heißt, es wird nicht ganz so scharf gewürzt. Das heißt, es ist zuträglich für unsere Geschmäcker. Die westlichen Geschmäcker. Ich war ja immer sehr erstaunt, als ich in China ankam, wie scharf überall gegessen wird. Das kannte ich aus den klassischen chinesischen Restaurants hier in Deutschland gar nicht. Also, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. In Jiangsu wird milder gegessen, das Essen ist ein bisschen lieblicher, ein bisschen süßer. Das klassische süß-sauer, von dem viele vermeintliche China-Kenner sagen, dass es das in China gar nicht gibt. Doch, doch, das gibt es. Das kommt aus dieser Provinz. Und eins meiner Lieblingsgerichte ist tatsächlich dieser süß-saure Fisch. Der kommt aus dieser Provinz. Das nennt man Song Shu Yu, Eichhörnchenfisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne die genaue Geschichte hinter diesem Namen nicht. Aber das ist ein Fisch, der wird frittiert. Ja? Und dann sozusagen bekommt er diese süß-saure Soße oben drüber. Und dieser Fisch, der wird vom Frittieren so angeschnitten in so Karo-Rastern. Und dann wird er in die Fritteuse geworfen. Und dann dreht er sich so. Und dann sieht das aus wie ein Fisch, der sozusagen Stacheln hat. Oder irgendwie so wie so ein stacheliges Tier ein bisschen aussieht. Irgendwie wurde da die Verbindung zum Eichhörnchen hergestellt. Und dann gibt's diese Soße darüber, diese süß-saure, die tatsächlich in Jiangsu meiner Meinung nach am besten schmeckt. Und dann kann man sozusagen diese Stacheln, die da sozusagen abstehen, kann man dann mit seinen Stäbchen oder wenn man es nicht anders kann wie du, mit Messer und Gabel dann sozusagen vom Fisch abpicken.
Das ist so ein mit der Hand.
Oder das. Der Mann, der immer auffällt am chinesischen Banketttisch. Ja, sehr gut. Also das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das schmeckt einfach unglaublich gut. Wenn man Fisch und Meeresfrüchte mag, ist man in Jiangsu bestens bedient. Viel Süßwasserfisch wird dort gegessen und halt auch viele Dinge wie diese Wollhandkrabbe Pangxie, die zu bestimmten Jahreszeiten in ganz China erhältlich sind. Und die Pangxie, diese Wollhandkrabben aus dem Taihu-See, die sind mittlerweile wahnsinnig teuer. Das ist eine richtig teure Delikatesse geworden. Und eine kleine Fußnote dazu, ganz witzig, diese Wollhandkrabbe hat es über die Handelswege, die modernen, auch nach Europa geschafft, ganz besonders auch nach Deutschland, in unsere schöne Elbe hier in Hamburg.
Echt?
Und mittlerweile werden die Wollhandkrabben aus der Elbe, die werden dort rausgefischt und die werden nach China exportiert, weil bei uns ist das eine Plage und China ist das eine teure Delikatesse.
Steckst du dahinter? Hast du einen Import-Export jetzt gegründet?
Ich wünschte, sonst müsste ich...
Wie damals die Seidenraupe, hast du ein paar Wollhandkrabben genommen und in Hamburg an der Elbe ausgesetzt, oder was?
Ich wünschte, es wäre so, dann müsste ich hier nicht beim chinesischen Geschichts-Wer wird Millionär teilnehmen. Nee, aber tatsächlich, das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Kann man auch online einiges zu finden. Es gibt da ein paar Leute, die da ganz gutes Geld mitverdienen mit dieser Sache. Mhm. Also ne, die Wollhandkrabbe, die gibt es in vielen Orten in Norddeutschland, die hat sich verbreitet und ja, wer kann und wer mag, der kann sich die sogar selbst rausfischen und dann chinesisch nachkochen. ein sehr leckeres Ding ist das.
Okay. Ja. Andi, Ich denke, wir haben die Millionenfrage erreicht. Du hast bisher alles wirklich sehr gut, sehr kompetent auch beantwortet.
Sehr schön. Du kennst meine Kontonummer.
Ich kann es sagen, ich muss es sogar sagen, ja, es ist faszinierend, mit dir über China zu reden. Du hast wirklich ein großes, breites Wissen. Die Millionenfrage. Bist du bereit?
Frag.
Ja?
Leg los. So. Du kennst meine Kontonummer.
Du hast keine Joker mehr.
Du hast meinen Hinweis auf die Kontonummer einfach ignoriert.
Nee, das schneiden wir auch. Wann ist die beste Reisezeit für Yangzhou?
Also, wir haben ja schon Nanjing erwähnt in einer vorherigen Folge. Dieser Hochofen Nanjing stellt halt dar, dass es sehr heiß wird im Sommer. Generell für die meisten chinesischen Provinzen, Jiangsu inkludiert, ist das Frühjahr eine gute Reisezeit. Ich würde immer sagen, dass die Zeit von März bis Mai sehr gut ist. Da wird es schon schön warm, ne, zwischen März und Mai. Ab dann liegen ab Juni, im Juli, im August gehen die Temperaturen tagsüber selten mal unter 35 Grad. Das geht auch bis 40 hoch, auch weit über 40. Und da wird es auch abends, also wenn man sich dann abends um 11 irgendwie ins Hotel begibt und dann ins Bett geht, kannst du sicher sein, dass es draußen noch 28, 29 Grad ist. Wenn es dann mal nachts ein bisschen abkühlt, vielleicht auf 23, 24 Grad, du morgens um 7 mal irgendwie einen kleinen Gang irgendwie in der Nachbarschaft ums Hotel machst, dann ist es schon sehr warm morgens. Also der Sommer, wenn man Hitze mag, sehr gerne, ne? Dann sind vielleicht auch nicht ganz so viele westliche Touristen unterwegs, aber generell März bis Mai und dasselbe dann, würde ich sagen, im Herbst, ne? Das, was wir immer die Schultersaison genannt haben, Frühjahr und Herbst, dann September bis November, da hast du durchgehend gutes, warmes Wetter, aber es ist nicht mehr ganz so erdrückend heiß, gerade in den großen Städten, ne?
Ja. Und noch eine extra Joker-Frage jetzt. Wie komme ich denn in die Provinz? Das ist eigentlich sehr einfach, oder?
Ja, aus Deutschland bietet sich das an, mit dem Flugzeug zu kommen. Wobei, es gibt da Reiseveranstalter, Zwinker, Zwinker, die das früher auch mit dem Auto gemacht haben oder mit dem Bus, ne? Also da war ich auch involviert drin, diese Rallye-Reisen von Hamburg nach Shanghai zu organisieren, die dann natürlich auch durch Jiangsu gingen. Das gibt es heute nicht mehr in der Form, aber natürlich kann man am besten nach Jiangsu mit dem Flugzeug reisen. Es gibt die Verbindung nach Nanjing, gab es lange eine Lufthansa-Verbindung direkt nach Nanjing. Aber natürlich, Shanghai liegt einfach gleich um die Ecke. Und was jetzt auch geplant wird, und über die Küste Jiangsus haben wir ja noch gar nicht so geredet, es wird geplant, dass die große Metropolregion Shanghai in der Provinz Jiangsu, in Nantong, das ist eine sehr wichtige Hafenstadt in Jiangsu. Und es gibt viele wichtige Hafenstädte. Es gibt Nantong, es gibt Lianyungang, auch ein sehr historischer Ort. Könnte man nochmal eine ganze Folge drüber reden. In Nantong soll der dritte große internationale Flughafen der Metropolregion Shanghais gebaut werden. Der soll jetzt irgendwie in 3 bis 4 Jahren fertiggestellt werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das auch gelingen wird. auch da wieder Zwinker, Zwinker, Hashtag Berlin. Aber ja, das Flugzeug ist der beste Weg. Die meisten Leute fliegen nach Shanghai oder nach Nanjing und von dort aus liegt dir Jiangsu zu Füßen.
Dabei muss man wirklich auch sagen, Nanjing, ich glaube, Jürgen hat es ja schon erwähnt, es liegt ja wirklich sehr in der Mitte von China und ist, ja, liegt an allen wichtigen Verkehrswegen und ist deswegen ein Knotenpunkt. Und ich weiß noch, dass ich von Wuhan nach Nanjing mit dem Zug ist kein Problem. Nanjing Hongkong ist kein Problem. Nanjing Peking ist kein Problem. Der Schnellzug von Shanghai nach Peking, der, ich glaube, 4 Stunden braucht, fährt über Nanjing. Also man ist auch schnell mit dem Zug in Peking. Also das ist wirklich, ich würde behaupten, eine der Provinzen, die am besten angebunden ist in ganz China.
Das Verkehrsnetz in Jiangsu ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist mit fantastischen Autobahnen. Ich bin auch schon mit dem Auto durch Jiangsu gefahren, beziehungsweise von Shanghai nach Jiangsu raus. Und unsere damalige Büroleiterin hatte ein Auto gemietet, hat gesagt, wir besuchen jemanden, der draußen lebt. Und dann hat sie gesagt, wir müssen nur noch das Auto abholen bei der Autovermietung. Dann sind wir dorthin gegangen, dann hat sie mir den Schlüssel in die Hand genommen und hat gesagt, du fährst. Und dann sind wir von Shanghai rausgefahren nach Jiangsu. Also macht auch dort sehr viel Spaß, Auto zu fahren, weil man ist immer irgendwie von Wasser umgeben und man sieht sehr viel, kann Wasserdörfer besuchen. Also auch das lohnt sich, alle verschiedenen Verkehrswege dort zu erkunden. Und man kann auf dem Land punktuell auch Radfahren. Sehr, sehr gut sogar.
Andi.
Sven.
Ich wundere mich selbst, dass ich das sage, aber es war mir eine Freude mit dir. 40 Minuten lang, leider fast nur 40 Minuten lang, über Jiangsu zu reden. Ich merke, du hättest noch viel mehr sagen können. Ich hoffe, wir haben so die wichtigsten Themen auch für dich irgendwie so, ne, abgegrast.
Ich rufe dich heute Abend an und wir führen das Gespräch privat weiter.
Ja, okay.
Und meine Kontonummer, wie gesagt, kennst du ja.
Ja, wir hatten noch nicht alle Namen der Kaiser, die dann in Nanjing saßen und die Jahreszeiten und Monate und sowas. Die Zahlen möchte ich mir gerne nochmal aufschreiben.
Ich schreib dir eine E-Mail.
Fantastisches Wissen. Hey, du weißt ganz genau, was du über China weißt und wie viel du über China weißt. Das ist wirklich, wirklich toll. Macht unglaublich Spaß, mit dir über China zu reden. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Für mich bist du Millionär des Herzens jetzt geworden.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich danke dir für die Bauchpinselei.
Mehr wert als eine Kontonummer.
Ja, okay, danke für die Bauchpinselei. Danke, dass ich heute mal Gast sein durfte.
Ja, ja.
Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Jiangsu definitiv eine Reise wert. Kleiner, in Anführungsstrichen kleiner chinesischer Mikrokosmos. Für mich so einer der Gateways nach China, und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wer sich für Geschichte interessiert und wirklich mal so auf relativ kompaktem Gebiet einen guten Überblick über China bekommen müsste, der landet in Jiangsu genau an der richtigen Stelle. Also Jiangsu, einfach mal hinfahren.
Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht auf die Provinz. Sie lohnt sich auf jeden Fall. Das haben, glaube ich, jetzt alle drei Gäste gesagt. Und es ist einfach so, ne? Man muss eigentlich mal da gewesen sein, wenn man in China war. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis demnächst und bald mal wieder.
Zaijian.